Die erste orthopädische Abteilung wurde im Herz-Jesu-Krankenhaus 92 gegründet. 2017 ist dann noch eine zweite Abteilung dazugekommen und seither sind wir eine Fachklinik für den Bewegungsapparat. Es sind zwei orthopädische Abteilungen, beide sind endozertifiziert. Die erste Abteilung hat einen Fußschwerpunkt und hat auch Fußzert und meine Abteilung hat einen Schwerpunkt an der oberen Extremität und ist auch schulterzertifiziert. Warum machen wir diesen Block? Das sehen Sie vielleicht hier in den Zahlen. Hier sind unsere Arthroskopien abgebildet. Wir haben 2019 etwa 7000 Operationen durchgeführt. Einen Großteil davon natürlich auch an Endoprothesen. Wir machen etwa 2200 primäre Hüft- und Knieendoprothesen, aber auch sehr, sehr viele Schulterprothesen, Ellbogenprothesen und auch Prothesen am Handgelenk und Sprunggelenk, aber haben natürlich auch einen sehr großen Schwerpunkt in der gelenkserhaltenden Arthroskopie, den arthroskopischen Operationen.
Wie wahrscheinlich weitreichend bekannt ist, die vordere Luxation bedeutend häufiger als die hintere Luxation. Die meisten sind traumatischer Genese. In den allermeisten Fällen besteht ein Kapsellabrum oder sprich Weichteildefekt oder eine Weichteilverletzung, die bei der Luxation passiert. Und unbehandelt besteht eine Reluxationsrate von ca. 70%. Eigentlich gehört von den Ergebnissen jede Schulterluxation operiert. In der Realität ist das natürlich ein bisschen anders und das ist, glaube ich, auch richtig so. Es ist sehr individuell die Therapie, wer muss operiert werden, bei wem macht man welches Verfahren und letztlich, wer kann auch eine konservative Therapie probieren zumindest. Ist das Ganze ein größeres Problem, also sprich auch eine knöcherne Läsion ist vorhanden, dann kann man das weiterhin auch arthroskopisch behandeln, in diesem Fall beispielhaft mit einem Knochenblock aus dem Beckenkamm, das ist der sogenannte J-Span, ist eine österreichische Erfindung. Da wird quasi in eine Nut ein zugespitzter oder zugerichteter Span eingebracht, der sich dann im Laufe der Zeit, weil keine Implantate verwendet werden, remodelliert und quasi nach, in diesem Fall, 5 Jahren eine mehr oder weniger original oder mehr oder weniger native Anatomie des Glenoids wiederherstellt. Während die Schulterinstabilität bzw. die Pathologien an der Schulter weitestgehend bekannt sind, ist am Ellbogen das Ganze oder die Situation etwas anders. Konservative Behandlung ist nur teilweise zielführend. Es kommt da sehr deutlich auf den Anspruch der Patienten an. Insgesamt, wenn man sich das anschaut, bleiben 10% instabil, 60% haben weiterhin Schmerzen und 40% aller Patienten entwickeln im Laufe des Lebens eine Arthrose. Kurzer Exkurs, weil es nicht so häufig ist wie die Schulter. Wie reponiert man ein Ellbogengelenk, das luxiert ist, zum Beispiel am Sportplatz, wie bei dem Herrn auf dem vorigen Bild? In diesem Fall ist das MRT relativ unauffällig. Man könnte sagen, ja, ein bisschen inflammatorische Veränderungen, wie eben zur Epikondylitis passen würde. Wenn man allerdings arthroskopisch in dieses Gelenk schaut, eben wird man feststellen, dass hier ein sehr mittlerweile chronischer, ausgeprägter Sehnendefekt besteht, der in diesem Fall eine Instabilität, also eine zwar subklinische, aber relevant für Schmerzen quasi Instabilität auslöst. Man sieht das dann noch, wenn man reinschaut, da ist kein Zug auf dieser Rekonstruktion. Wenn man dann anzieht, dann hat man hier wieder einen geschlossenen Gelenkspalt.
Die Rupturart lässt ein bisschen zuordnen, was passiert ist, ein Radiärriss, Längs- oder Korbhängelriss als komplexere Form, sowie die laterale Wurzel, der Wurzelausriss, der häufig gemeinsam mit dem vorderen Kreuzband rupturiert. Degenerativ mehr die Horizontalrisse sowie degenerative mediale Wurzelausrisse. Hier ein kurzes Video, ein arthroskopischer Blick von lateral. Der laterale Meniskus ist hier korbhänkelartig gerissen, wird reponiert und das Ziel ist es immer, den Meniskus zu erhalten und eine Naht zu setzen. Das ist jedoch nicht immer möglich, weil der Meniskus entweder vordegenerative Schäden oder eine lange Zeit bis zur Operation aufweist, wo das dann sich nicht mehr allzu gut machen lässt. Was kann man dagegen tun? Kann man diesen verfrühten Verschleiß irgendwie aufhalten? Gibt es irgendwas, was man gelenkserhaltend machen kann, um vor einer Prothese zu bewahren? Ja, das gibt es, und zwar einen Meniskusersatz. Ein kurzer Überblick, es gibt künstlichen Ersatz, die Meniscal Scaffolds, die Kollagenimplantate als erstes zu nennen, synthetische Implantate, zum Beispiel das Actifit als prominentester Vertreter, aus Polyurethan bestehend, ein resorbierbares Material wird dann umgebaut, es bildet sich Narbengewebe stattdessen, bringt etwas mehr Hoffnung, aber auch da ist die mittelfristigen Ergebnisse sind nicht allzu verlässlich. Was tut sich in der Forschung? Tissue Engineering, Bio-Ink aus dem 3D-Drucker, man nimmt Knochenmarkzellen und auf Zellbasis wird dann im 3D-Drucker ein patientenspezifisches Meniskusgewebe vorbereitet nach Schichtbildgebung. Und dann implantiert, das jedoch noch im experimentellen Setting. Die Indikation für die Meniskustransplantation ist genau das, der komplette oder subtotale Meniskusverlust bei vor allem größeren Rissen. Im MRT sieht man ein sogenanntes leeres Compartment. Der Knorpel sollte, wie gesagt, intakt sein. Bei Chondropathie Grad 1 und 2 gibt es sehr, sehr gute Ergebnisse. Die verschiedenen Techniken, offen versus arthroskopisch mit und ohne Knochenblock, es ist einiges publiziert worden in den letzten Jahren, da tut sich einiges. Wir im Herz-Jesu-Krankenhaus, wir verwenden eine sehr moderne Technik. Wir haben 12 bis 15 Fälle jährlich. Ein kurzes Blick aufs MRT, ich weiß nicht, ob es zu schnell ist oder nicht. Es ist, man sieht, jetzt geht es wieder auf AP, da sieht man es am besten. Hier, wo die Maus kreist, ist ein leeres Compartment zu sehen. Hier sieht man noch ein bisschen das Hinterhorn. Wenn man jetzt auf diesem 3 Monate postoperativen MRT schaut, sieht man nur noch die Bohrkanäle angedeutet.